Wir haben heute ein spannendes Predigtthema. Ich starte nicht mit Pfingsten in die Predigt, aber wir enden dann mit Pfingsten. So viel kann ich euch schon mal verraten. Unser Thema heute ist fest verankert. Wir sind immer noch in der Predigtserie fest verankert. Wir haben noch mal ein letztes Mal unseren kreuzförmigen Anker hier in die Räume gebracht. Mir habt ihr es auch, meiner Allergie habt ihr es auch zu verdanken, dass wir heute hier sind. Genau, es war vielleicht ganz gutes Timing. Genau, und wir schließen heute diese Predigtserie ab mit dem Thema fest verankert, wenn die Zweifel quälen. Wir hatten ja ein ganzes breites Spektrum von richtig unangenehmen Lebensumständen, durch die wir so Predigt für Predigt durchgegangen sind. Vielleicht erinnert ihr euch die erste Predigt, wenn die Spannungen drohen, wo wir über Krisen, wo der Nati über Krisen geredet hat. Dann die Melissa, wenn der Sturm kommt, auf was baue ich mein Haus, mein Lebenshaus, auf den Felsen. Wenn es mich etwas kostet. Genau, der Dajo. Dann, wenn die Sorgen drücken und wenn Hass und Frust aufkommen. Und heute, wenn die Zweifel quälen. Also alles irgendwie sehr, sehr negativ, aber Realität für uns. Und da starten wir jetzt heute. Und Jesus thematisiert alle diese Themen mit dem einzigen Ziel, dass wir eine feste Verbindung zu ihm, der für diesen Anker steht, haben können, gewinnen können. Und das ist das, was er möchte. Und er polarisiert richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, in den vergangenen Predigten Jesus polarisiert und heute so richtig. Heute treibt Jesus es wirklich auf die Spitze und fordert eine Entscheidung von uns ein. Eine richtige Entweder-Oder-Entscheidung, lässt uns keine dritte Option. Und da möchten wir jetzt gleich in unseren Text hineingehen. Steht in Matthäus 7, Vers 13 bis 14 und dann Vers 21 bis Vers 23. Jesus sagt, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg. Dann redet er ein paar Verse über falsche Propheten. Die haben wir jetzt aus Zeitgründen heute einfach weggelassen. Und jetzt ab Vers 21 redet er dann sozusagen zu uns, zu den Zuhörern. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Jesus redet hier von einem Tag in der Zukunft, wo er über alle Menschen richten wird. Und zwar darüber, ob sie die Ewigkeit mit ihm verbringen werden oder weg von ihm, getrennt von ihm. Das ist das, worüber er redet. Also ein Tag in der Zukunft, wo er darüber entscheidet, ob wir in das Himmelreich kommen, wie er sagt. Aber dieser Begriff Himmelreich im Matthäusevangelium ist ein Begriff. Matthäus verwendet immer den Begriff Himmelreich, wenn er eigentlich Reich Gottes sagt. In allen anderen drei Evangelien, in den Parallelstellen, wo die gleichen Situationen auch beschrieben werden, auch hier im Lukas-Evangelium, ist übersetzt Reich Gottes. Das heißt, das ist das Spezialwort, was synonym für Reich Gottes auch verwendet wird, speziell bei Matthäus. Das heißt, und Jesus sagt an einer anderen Stelle, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also ihr kennt das, wir haben es vorher auch gehabt, wir sind schon jetzt im Reich Gottes und es ist noch nicht vollständig angebrochen. Und das heißt für uns, wir reden nicht über irgendeine ferne Zukunft, die keiner weiß, wann kommt, sondern wir reden über hier und jetzt. Jesus redet über das Heute. Und das ist sehr relevant für uns, für jeden Menschen eigentlich. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Text, ich finde, dass er sehr polarisiert, dieser Text. Ich finde, Jesus ist hier sehr hart, aber sein Ziel, sagte er auch, ist Leben. Der schmale Weg und das enge Tor führen zum Leben. Das ist sein Ziel. Und ich kann mir zwei extreme Reaktionen jetzt auf diesen Text vorstellen. Einmal die Reaktion, ja, Sigvard, es ist gut, dass du darüber predigst, das ist wichtig, das Thema, aber ich habe schon vor 30 Jahren eine Entscheidung für Jesus getroffen. Mich betrifft das jetzt weniger. Es ist okay, ich kann jetzt so. Also wird vielleicht jetzt niemand sagen, ich kann abschalten, aber es ist die eine Reaktion, die ich mir vorstellen kann. Die andere Reaktion, kann ich mir vorstellen, ist Verunsicherung, Zweifel. Und ich möchte zu beiden dieser Reaktionen, und wahrscheinlich gibt es alles zwischendrin natürlich auch, möchte ich etwas sagen. Zum einen, wenn du den Eindruck hast, dieser Text betrifft dich nicht, dann möchte ich dich heute herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, dich selbst zu prüfen. Denn Jesus sagt hier ganz klar, dass ein Bekenntnis allein, Herr, Herr, nicht ausreichend ist. Er beschreibt sogar hier Menschen, die aus allen Wolken fallen an jenem Tag und völlig am Ziel vorbeigeschossen sind, obwohl sie super beeindruckende Dinge wie Wunder getan haben und alles Mögliche, Dämonen ausgetrieben in seinem Namen und trotzdem voll am Ziel vorbeigeschossen. Frag mich nicht, wie das möglich ist, aber Jesus beschreibt das, dass es möglich ist. Und Paulus sagt zum Beispiel auch zu den Christen in der Gemeinde von Korinth, an die er einen Brief schreibt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe, in 2. Korinther 13, Vers 5. Und auch Jakobus schreibt, dass der Glaube an Gott nicht ausreicht. In Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Apropos Zittern, Paulus schreibt einmal, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Also das sollte uns schon aufschrecken, wenn wir diese Haltung einnehmen. Damit wir nicht selbst auch am Ziel vorbeischießen und eine große Überraschung an jenem Tag erleben. Aber auch wenn wir zum Beispiel den Paralleltext von unserem Text im Lukas-Evangelium, in Lukas 13, Vers 23 lesen, da wird Jesus gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Wir wollen immer Informationen, wir sind immer sehr neugierig und so war das auch damals schon. Und Jesus antwortet nicht direkt, er sagt, setzt alles daran, dass ihr durch diese enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Jesus sagt, viele versuchen es und schaffen es nicht. Setzt alles daran. Es klingt so, wie wenn man sich anstrengen muss. So liest sich das für mich. Setzt alles daran, viele schaffen es nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich glaube, es gibt eine weit verbreitete Meinung, dass es sehr leicht ist, gerettet zu werden, oder? Wer von euch hat es schon mal gehört? Ja, ich sehe ein paar nickende Gesichter. Es ist leicht, eigentlich leicht, gell? Es gibt auch Verse dafür. Es gibt Bibelverse dafür, zum Beispiel im Römerbrief. Aber irgendwie so dieses, ich muss nur die Hand heben oder ein Gebet nachsprechen, anscheinend hat Jesus diese Botschaft nie gehört. Klingt es zumindest für mich hier. Und er redet auch in der ganzen Bergpredigt über eine radikale Veränderung von unserem Leben. Eigentlich redet er darüber, auch in unserem Text, mit dem schmalen Weg und dem breiten Weg, die sind 180 Grad entgegengesetzt. Darüber redet er. Und es ist nicht leicht, ich glaube, da sind wir alle einig, es ist nicht leicht, ein Leben einfach mal um 180 Grad zu drehen. Da gehört schon einiges dazu. Das macht man nicht einfach mal nur, indem man die Hand hebt. Ja, ich möchte heute aber eine Gratwanderung machen. Ich möchte niemandem eine falsche Sicherheit zusprechen, der nicht errettet ist. Das ist mir sehr wichtig, weil damit tue ich niemandem einen Gefallen. Und auf der anderen Seite möchte ich niemandem Angst einjagen. Und dazu möchte ich jetzt auch etwas sagen. Wenn du dich mit Zweifeln vielleicht schon jahrelang plagst, jeder von uns bringt hier eine persönliche Lebensgeschichte mit und vielleicht auch Zweifel unterschiedlichster Art. Es gibt sehr unterschiedliche Zweifel. Und wenn man diesen Text so liest, dann kann man den Eindruck bekommen, irgendwie kann man gar nicht so richtig sicher sein, ob man überhaupt gerettet ist. Das ist die große Überraschung vielleicht so an jenem Tag. Und manche haben halt alles oder genügend Sachen richtig gemacht und andere nicht. Auch die Jünger haben so reagiert, als Jesus sie in einer anderen Situation gesagt hat, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das hat Jesus gesagt. Und da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Wir kennen diesen Vers oft in Zusammenhang mit Wundern, ja, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott, aber Jesus redet hier eigentlich über Rettung. Und ich glaube, er redet hier von dieser 180-Grad-Kehrtwende, die einfach nicht leicht ist für uns. Offensichtlich hängt unsere Errettung nicht nur von unserer eigenen Überzeugung ab, weil in unserem Text waren Menschen, die haben gesagt, wir haben doch alles gemacht, Herr, wir haben doch in deinem Namen diese Wunder getan. Es hängt nicht nur von unserer eigenen Überzeugung ab. Aber gibt es eine Möglichkeit, dass ich weiß, dass ich mir sicher sein kann, dass ich gerettet bin? Das ist, glaube ich, eine Frage, die für heute ganz wichtig ist. Und die Bibel sagt, ja, es gibt diese Antwort. Und ganz besonders das Christentum unterscheidet sich hier von den großen anderen Weltreligionen. Insbesondere im Islam, aber auch im Hinduismus oder im Buddhismus kann man sich nie sicher sein, in welche Richtung die Waage kippt und ob man genügend gute Werke oder genügend Karma hat. Aber das Christentum hat diesen Grundgedanken, Gott geht auf uns zu und schafft eine Möglichkeit für Rettung. In der Theologie gibt es dafür einen Begriff, der hat sich etabliert, der nennt sich dann Heilsgewissheit, also die Sicherheit, dass ich gerettet bin. So nennen die Theologen das. Und da gibt es dann ganz viel Material dazu. Und wir als Christen, die jetzt so protestantischen Wurzeln haben, Wir haben das ganz stark eigentlich in unserer DNA mit Martin Luther. Das waren die große Erkenntnis von Martin Luther. Sola gratia auf Lateinisch bedeutet das, allein durch Gnade und eben nicht durch Werke sind wir gerettet. Und sola fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt und eben nicht durch gute Werke. Es gibt dann noch zwei weitere Erkenntnisse, allein die Schrift und alleine Jesus von Martin Luther. Aber wir können uns sicher sein, das war die große Erkenntnis von Luther, dass wir gerettet sind. Und für jeden von euch, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, der irgendwie vielleicht so zwischendrin ist, ich weiß nicht sicher, ob ich gerettet bin, ich würde gern da tiefer eintauchen, habe ich eine gute Nachricht. Lest den ersten Johannesbrief. Der erste Johannesbrief ist ein Brief, 5 Kapitel. Da geht es nur um das Thema. Und da in diesem Brief, wir haben heute leider nicht die Zeit, jetzt diese 4 Prüfkriterien, die man dort in diesem Brief findet, wirklich im Detail zu studieren. Aber das möchte ich euch nahelegen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch nach der Predigt zu mir kommen. Dann können wir da vielleicht schauen, ob was möglich ist. Je nachdem, wie viele kommen, können wir dann vielleicht auch eine Art Gruppe machen, wo wir da tiefer eintauchen. Das hängt aber von eurer Reaktion ab. Das ist natürlich keine Pflicht. Aber der erste Johannesbrief hat dieses Thema. Und ich möchte einen Vers am Ende vom Brief vorlesen, wo Johannes schreibt, in Kapitel 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes glaubt. Also dies alles ist sozusagen das, was er davor geschrieben hat. Und herzliche Einladung da, auf mich zuzukommen und tiefer einzutauchen und auch einfach zu Hause für dich den ersten Johannesbrief zu lesen. Okay, jetzt haben wir die Aussage, wir können wissen, wir können uns sicher sein, dass wir gerettet werden. Wir können Heilsgewissheit haben. Und jetzt möchte ich gerne zu unserem Text zurückkommen, zu Matthäus 7, zur Bergpredigt zu Jesus und die Frage stellen, er fordert uns ja auf, durch das enge Tor zu gehen und den schmalen Weg zu gehen und nur wenige schaffen das. Wäre es da nicht außerordentlich praktisch, wenn wir wüssten, wie man da hinkommt oder wie man da durchgeht? Das wäre doch eigentlich jetzt das, worüber wir reden müssten. Im Text finden wir dann noch den Hinweis von Jesus selbst, nur wer den Willen meines Vaters tut, kommt in das Reich der Himmel. Aber wie passt das jetzt zusammen mit sola fide und sola gratia? Wir sind doch eigentlich, hier geht es um das, was wir tun, bei dem, was Jesus sagt, den Willen des Vaters tun. Und auf der anderen Seite war doch die große Erkenntnis, dass es jetzt nicht von unseren Werken abhängt. Wie bringt man das zusammen? Müssen wir uns jetzt doch unsere Rettung verdienen? Kann ja nicht sein, sonst hätte ja Luther sich getäuscht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Bedingung und sich etwas verdienen. Ich möchte ein Beispiel bringen. Wenn ich zum Beispiel eine Reise nach Sri Lanka geschenkt bekomme, dann muss ich nichts dafür bezahlen, aber ich muss trotzdem, also das ist ein Geschenk mit einer Bedingung. Ich kann nur dahin gehen. Ich kann nicht einfach umbuchen und nach Brasilien reisen, dann reise ich auf eigene Kosten. Aber ich muss erstmal packen, ich muss mein Ticket, was schon bezahlt ist, muss ich Boardingpass holen, muss ins Flugzeug, mich auf die Reise machen. Und zwar in die richtige Richtung. Und genau das ist ein Geschenk, was an eine Bedingung geknüpft ist. Ich habe keinen Euro für dieses Ticket bezahlt. Die Reise ist kostenlos. Aber wenn ich nicht dahin gehe, dann kriege ich das Geschenk nicht. Dann habe ich die Banane nicht ausgepackt. Dann ist sie immer noch verpackt. Wie ist das jetzt mit der Gnade? Ist die vielleicht auch an Bedingungen geknüpft? Die eine Bedingung, die ist uns vielleicht ja noch einleuchtend. Diese Bedingung, durch das enge Tor zu gehen, darunter stellen wir uns vielleicht ein Bekehrungserlebnis vor oder auch einen Prozess, den wir gehen, wo wir eine Entscheidung für Jesus treffen. Und das findet Jesus auch richtig gut. Und das kann auch Handheben sein und auch ein Gebet nachsprechen sein. Da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber für Jesus gehören in diesem Text, schaut selber hin, dieses enge Tor und der schmale Weg untrennbar zusammen. Die kannst du nicht trennen. Es gibt nicht die Möglichkeit, durch das enge Tor zu gehen und dann auf dem breiten Weg abzubiegen. Das ist nicht möglich. Und das heißt, die Gnade hat auch eine zweite Komponente. Sie hat einmal die Komponente, dass uns unsere Schuld vergeben wird und wir frei werden von dem, was uns plagt, von unserem Versagen, von unserer Schuld. Sie hat aber auch eine zweite Komponente, eine neue Dynamik, die dann in unser Leben kommt, die uns befähigt, unser Leben um 180 Grad zu drehen und in eine neue Richtung zu marschieren, den schmalen Weg, wie Jesus das beschreibt, zu gehen. Und das bedeutet, das kostet uns auch Energie. Ein schmaler Weg ist jetzt nicht unbedingt ein bequemer Weg. Und manchmal führt uns der Weg auch dahin, wo wir vielleicht nicht hinwollen. Aber er führt uns zum Leben letztendlich. Das ist das Ziel. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen, genau den schmalen Weg zu gehen? Kurz bevor Jesus über das Kommen des Heiligen Geistes redet, Pfingsten, in Johannes 14, da erklärt er seinen Jüngern Folgendes. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht der Judas Iskariot: Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden über ihn kommen. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und zwei Verse später kündigt er das Kommen des Heiligen Geistes an. Für mich beschreibt Jesus hier so eine Art Dreiklang aus Gott lieben, Gott gehorchen und Gott kennen. Vielleicht könnt ihr selber nochmal die unterstrichenen Stellen im Text anschauen. Er wiederholt alle drei Dinge, wiederholt er eigentlich zweimal. Und in 1. Johannes 2, Vers 3, schreibt Johannes: Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Und das ewige Leben zu haben, in Johannes 17, Vers 3, das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast. Viele Verse, letztendlich sagen sie diese ganz einfachen drei Schritte, wie so drei Schritte, die auch ineinander übergehen und eine bestimmte Abfolge haben, sich auch immer wieder wiederholen. Und ich habe bewusst dieses Beispiel von der Reise gewählt vorher, weil das gut zu diesem schmalen Weg zusammenpasst. Wenn wir Gott lieben, sagt er, dann befolgen wir seine Gebote, dann gehorchen wir ihm, dem, was er sagt. Und dann wird er sich uns zu erkennen geben. Das heißt, dann lernen wir Gott besser kennen. Und darum geht es eigentlich bei diesem den schmalen Weg gehen. Es geht darum, Beziehung mit Jesus zu leben. Ich glaube, es passt einfach nicht dazu, einfach nur eine Entscheidung zu treffen und dann kommt der Gott, des Schöpfer des Universums in uns und wohnt in uns und nichts passiert. Ich glaube, das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass dann wirklich auch in uns was passiert, dass es ein Hin und Her gibt, dass wir ihn besser kennenlernen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber er zeigt sich Stück für Stück und ihn zu lieben ist das Gebot, was Jesus uns gegeben hat. Jesus sagt, das Gesetz ist darin zusammengefasst, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das ist übrigens auch fast das Gleiche, weil wir können nicht Gott lieben, wenn wir seine Kinder nicht lieben. Insbesondere auch unsere Geschwister zu lieben, ist ein Zeichen davon, dass wir Gott lieben. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu unserem Text, dann sehen wir, dass Jesus eigentlich auch davon gesprochen hat. Jesus hat gesagt, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, da redet er von Gehorsam. Er redet von diesem Dreischritt oder Dreiklang. Ihm zu gehorchen heißt, ihn zu lieben, weil das ist das Gebot, das Zusammenfassung des Gesetzes ist, Gott zu lieben. Und dadurch lernen wir ihn immer besser kennen. Jesus sagt in unserem Text ganz am Schluss, ich habe euch nie gekannt. Es geht ums Kennen auch. Es geht um die Beziehung zu Jesus. Und deswegen fällt es mir ganz schwer jetzt, ich kann euch leider keinen Katalog von Dingen geben, die man tun und nicht tun soll. Es würde, glaube ich, voll am Ziel vorbeiführen, weil der Wille Gottes ist sehr individuell auch manchmal. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du dich gerade fragst, was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben? Vielleicht sind wir alle sogar immer in dieser Situation bezüglich mancher Themen in unserem Leben. Vielleicht kennst du aber auch den Willen Gottes und brauchst jetzt diese Entscheidung, ihm zu gehorchen. Vielleicht fällt dir das nicht leicht. Vielleicht gelingt es dir nur ab und zu gehorchen und du fragst dich, was ist mit meinem Versagen? Ich will ja eigentlich, aber ich schaff's nicht. Jesus hat gewusst, dass wir auf diesem Weg immer wieder stolpern werden. Sein Anspruch, den formuliert er auch, das hat auch Daniel letzten Sonntag gesagt, ist trotzdem, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also an seinem Anspruch ändert das nichts. Aber trotzdem hat er uns deswegen auch Gnade gegeben. Ich möchte euch in diese Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat, zu diesem Thema hineinnehmen. Zwei Männer, ein Pharisäer, ein Angehöriger der religiösen Elite, kommt vor Gott und betet. Und ein Zolleinnehmer, also einer, der von allen als Verräter angesehen wurde, weil er mit den Römern, mit den Feinden zusammengearbeitet hat. Und dieser Pharisäer kommt vor Gott und sagt, danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Und jetzt kommt das, was Jesus sagt, ganz wichtig. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Ich glaube, mit der Bergpredigt möchte Jesus uns dahin führen, dass wir diese demütige Haltung von diesem Zolleinnehmer einnehmen. Und dann passen wir auch in gewisser Hinsicht durch das enge Tor durch. Der Pharisäer hat da mit seiner stolz geschwellten Brust einfach nicht durchgepasst und konnte damit auch nicht in das Reich Gottes eintreten. Das Ziel von Jesus ist nie, uns klein zu kriegen oder fertig zu machen, sondern ich habe es vorher schon gesagt, das Ziel ist, dass wir das ewige Leben finden. Und das ewige Leben beginnt eben schon genau an dem Tag, an dem du durch das enge Tor gehst. Genau dann beginnt dieser Weg auf dem schmalen Weg, die Reise auf dem schmalen Weg. Und was dann passiert in dem Moment, an dem du diese Entscheidung triffst, wird der Heilige Geist in dein Leben eintreten, wird in dir wohnen. Und eigentlich ist es sogar, Jesus hat es in Johannes 14 gesagt, der Vater und ich, wir werden kommen und bei ihm wohnen. Und zwar wie in der Form des Heiligen Geistes. Also der dreieinige Gott sogar, sagt Jesus, kommt zu uns und wohnt in uns. Und dann sind wir nie mehr alleine. Genau das ist das, was wir zu Pfingsten feiern. Und der Heilige Geist hat es wirklich verdient, dass wir ihn heute feiern. Er ist derjenige, der uns lehrt, die Bibel zu verstehen. Er gibt uns Trost. Wir haben es vorher gesungen in den Liedern. Er gibt uns Trost, wenn wir durch Leiden gehen. Er gibt uns die Kraft, das umzusetzen, was wir uns vornehmen. Er gibt uns die Kraft, unser Leben tatsächlich um 180 Grad zu drehen. Und er hilft uns ganz entscheidend auch dann, wenn uns die Zweifel quälen. Das sagt uns auch Paulus in Römer 8. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Abba ist einfach ein aramäisches Wort, das bedeutet Papa und bedeutet eine innige Beziehung, eine Vater-Kind-Beziehung, die wir haben dürfen durch den Heiligen Geist mit Gott. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Es gibt verschiedene Arten von Zweifel und ich weiß nicht genau, welcher Zweifel vielleicht bei dir ist. Zweifel daran, dass Gott existiert. Zweifel daran, ob Gott wirklich gut ist oder ob er sich für mich interessiert oder ob er mich annimmt und ich an jenem Tag wirklich in sein Reich, in die Fülle des Reiches, wenn es nicht mehr nur angezahlt ist, wenn es in sichtbarer, herrlicher Vollendung dann da sein wird, ob ich dann dabei bin. Es gibt gute Argumente auf der rationalen Ebene. Olaf hat im April eine richtig gute Predigt gemacht, wo er uns Argumente, die er über seinen Lebensweg entdeckt hat und die ihm geholfen haben, nahegelegt hat. Und ich liebe es, mich auf der rationalen Ebene mit Argumenten auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir brauchen das unbedingt. Wir müssen nicht unseren Verstand abgeben, wenn wir Christen werden. Das war einer der wichtigen Punkte von Olaf. Aber der Heilige Geist ist für uns auch real erfahrbar, manchmal sogar auf der emotionalen Ebene. Aber wir müssen auch nicht immer alles spüren, weil wir haben Gottes Wort und wir können auch auf Gottes Wort wirklich bauen. Wir brauchen aber als ganzheitliche Menschen eine Erfahrung, eine Begegnung mit Gott. Ich glaub, das brauchen wir. Und das ist sehr individuell. Der eine braucht vielleicht mehr auf der rationalen Ebene und der andere oder die andere braucht vielleicht mehr auf der emotionalen Ebene, auf der persönlichen Ebene, vielleicht auf der zwischenmenschlichen Ebene, auf der Erfahrungsebene, dass wir sehen, Gott lässt mich nicht im Stich. Gott kann vielleicht sogar auch mal ein Leid, durch das ich durchgehen muss, zum Guten wenden oder etwas Gutes daraus machen. Ja, ich möchte dich ermutigen, rede über deine Zweifel. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Rede über deine Zweifel mit Gott und such dir Menschen, die dich kennen, denen du vertraust, mit denen du auch über deine Zweifel redest. Aber auch Gott kann damit umgehen. Und er kann, ich bin überzeugt davon, wenn du zu ihm betest und ihm Fragen stellst, er wird antworten auf eine Art und Weise, die du vielleicht manchmal gar nicht erwartest, aber er wird zum richtigen Zeitpunkt antworten. Lies den ersten Johannesbrief. Tauch da richtig tief ein. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und Daniel hat es auch letzten Sonntag gebracht. Es geht darum, dass wir das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Das heißt nicht, ohne dass wir uns mit unserem Zweifel auseinandersetzen. Aber ja, es gibt da keine einfache Antwort auf Zweifel. Und doch hat Jesus uns, denke ich, mit dieser Botschaft in Matthäus 7 den Weg gezeigt, wie wir, wenn wir den schmalen Weg gehen, auch zu mehr Erkenntnis von Gott selbst kommen können. Nämlich, wenn wir ihm gehorsam sind, dann lieben wir ihn. Und dann gibt er sich uns zu erkennen. Dieses Prinzip, den schmalen Weg zu gehen, kann auch ein Weg sein, um Zweifel zu besiegen, auf eine gute Art und Weise. Ich habe euch heute sehr viel zugemutet. Wir sind einige Exkurse gegangen, aus dem Text heraus und wieder zurück in den Text. Wir sind jetzt am Schluss und ich weiß nicht genau, wie es euch jetzt geht. Ich möchte gerne, vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Und wenn du möchtest, kannst du gerne aufstehen vielleicht. Und dass wir uns eine Minute nehmen und es nochmal alles auf uns wirken lassen. Und vielleicht kannst du Gott fragen, oder kannst Gott deine Zweifel, der dich jetzt vielleicht auch schon die ganze Predigt hindurch begleitet, vielleicht ist irgendwas hochgekommen, kannst du ihm einfach abgeben in dieser einen Minute. Und dann möchte ich noch ein Gebet sprechen. In meinem Chaos, in allen Fragen, schaue ich auf zu dir. Denn tief im Herzen will ich verstehen, wie du mich treu umgibst. Du lässt mich niemals los. Sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut. Du bist so, so gut zu mir. Danke, Heiliger Geist, dass du zu uns gekommen bist und dass wir dich haben. Wir möchten dich heute wirklich feiern, weil du es verdient hast. Wir sind so dankbar, dass wir dich haben, dass du unser Helfer bist. Ohne dich wären wir nicht, wie der Markus Fahner das auch am Anfang im Impulseteil gesagt hat, ohne dich wären wir nicht, und wie der Dayo das gesagt hat, wir wären nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Wir mussten auf dich warten, weil wir dich brauchen. Und jetzt haben wir dich und danke, dass du nicht einfach uns im Stich lässt, sondern dass wir auf die Versprechungen, die wir in deinem Wort auch haben, dass wir darauf bauen können, dass wir da wirklich unser Leben darauf bauen dürfen und mit dir gemeinsam den schmalen Weg gehen können. Amen. Lass uns nochmal in den Lobpreis gehen und dieses Lied "Gut zu mir" singen.